Ich habe gestern gesagt, es ist einfach schön, dass ihr jetzt so ein großes Fenster habt und immer auf die Stadt blicken könnt. Und das ist ja so gedacht, dass die Gemeinde Hemsbach jetzt immer die Stadt Hemsbach segnet. Ein Blick nach draußen, ich meine, der Blick ist nicht so schön, wird im Sommer etwas besser, im Frühling, Sommer hoffe ich doch, dass ein bisschen Grün dazukommt. Aber das ist ja, dazu ist die Gemeinde da, dass sie für die Stadt, das Wohl der Stadt sorgt, für die Stadt betet, für all die Menschen in dieser Stadt, die unterwegs sind. Was denkt ihr, wie viele Menschen unterwegs sind und eigentlich auf der Suche sind nach einer lebendigen Beziehung zu Gott? Wie viel hundert meint ihr, dass da sind? 200? Wie viel tausend würdet ihr denken? Ihr habt hier 13.000 oder habt ihr?
12.000
Hemsbacher und ja. Was denkt ihr, wie viele Menschen hier unterwegs sind? Was denkt ihr, wie viele Menschen gestern Abend ihre Kinder ins Bett gebracht haben mit Gebetswünschen? Kranke Kinder, gesunde Kinder, wenn man sich sorgt. Wie viele Menschen beten? Wir sind nicht alleine hier, die beten. Es sind so viele Menschen, die mit uns beten. Nach einer Befragung, die vor einigen Jahren schon vom Spiegel durchgeführt wurde, das war noch eine Befragung, die die alten Bundesländer stärker berücksichtigt hat, wurde festgestellt, dass 86% aller Deutschen beten oder weniger regelmäßig. Man weiß auch nie, was sie beten, aber sie beten. Es ist nicht ganz so hoffnungslos, wie wir immer denken mit Deutschland, wie es den Anschein hat. Das ist Privatsache, da hält man andere von raus. Aber was denkt ihr, wie viele Leute unterwegs sind? Auch Menschen, die nach einer lebendigen Beziehung zu Gott suchen. In meinen vielen Glaubenskursen, die ich durchgeführt habe, Menschen, die so entkirchlicht waren und erst auf dem Weg, haben mir Leute oft berichtet, dass sie Gebetserhörungen erlebt haben, dass Gott sie auf ihre Gebete geantwortet hat. Ich dachte, die waren doch gar keine wirklichen Christen so. Wie kann Gott auf sie hören? Ich konnte ihnen das nicht schlecht machen. Gott hat auf sie gehört. Gott hat ihre Gebete erhört. Und manchmal sind solche erhörten Gebete für viele Menschen so etwas wie, sagen wir mal, im theologischen Begriff der vorlaufenden Gnade. Zeichen der Zuwendung Gottes, dass Gott sie berührt. Was meint ihr, ob alle Leute, die Jesus geheilt hat zu seiner Zeit, ob das alles richtig fromme Leute waren? Was meint ihr? Ich glaube auch nicht. Manche von denen, was man nach einer Reaktion sieht, machen genau das Gegenteil von dem, was Jesus von ihnen verlangt, nachdem sie geheilt worden sind. Die ticken nicht richtig. Das ist nicht die Belohnung für ihre Frömmigkeit gewesen, die Heilung, die sie erlebt haben, sondern ein Zeichen der Güte Gottes, dass Gott sie berührt hat und dass sie wach werden. Und so sind manche Gebete, die Menschen auch heute erleben, dass Gott sie erhört, ein Zeichen. Vorlaufende Gnade. Nicht Belohnung für Frömmigkeit. Unser Thema heute, Gebete, die uns verändern. Bevor ich anhand von drei Beispielen deutlich machen will, was ich damit ungefähr meine, was damit oder ausgesagt werden soll, möchte ich zwei Beobachtungen vorweg schicken. Und zwar eine erste Beobachtung. Die Daten sind veraltet. Nein, ist weg. Eine erste Beobachtung. Gebete sind Selbstansprachen. Nun mag jemand das befremdlich vorkommen, die sage, Gebete sind Selbstansprachen. Was meine ich damit? Ich denke, dass wir in unseren Gebeten nicht nur mit Gott kommunizieren, mit Gott reden, sondern auch mit uns selbst. Die Hörer, die ganz gewiss sind, wir wissen nicht, ob Gott das hört, unser Gebet, aber wer es ganz bestimmt hört, mein Gebet, das bin ich selber. Manchmal auch natürlich meine Freunde, wenn ich laut bete. Und das muss man sich mal überlegen. Jetzt ist die Frage, was bete ich? Was macht mein Gebet mit mir selber, nicht mit Gott? Gebete sind Selbstansprachen, nicht nur, aber auch. Sie beeinflussen mich und sie verändern mich zum Positiven oder? Ich denke, die Art, wie wir beten, macht ganz viel mit uns. Ich erlebe das an mir, ich kann manchmal so ganz unsicher und ängstlich und jämmerlich beten, wie so ein Kleinkind. Da jammer ich Gott was vor. Ob mich das recht mutig macht und stabil, resilient, wie man heute so sagt, mutig das Leben bewältigen, oder ob es vielleicht meine angelernte Hilflosigkeit verstärkt. Was meint ihr? Haben meine Gebete und die Art, wie ich bete, eine Wirkung auf mich? Natürlich. Das ist in der Selbstprogrammierung. Hallo, müsst ihr aufpassen. Es ist wichtig, was wir beten und auch wie wir beten. Ob wir immer so jämmerlich kleine Gebete, weil wir denken, wir können Gott jetzt weich machen, ja? So kleine Kinder, die jammern immer so. Oder wir beten wie Männer und Frauen, ja, die ein Gegenüber haben und die wissen, was sie sagen, wissen, was sie wollen. Die sagen, ich glaube, dass Gott gerne Gebete erhört. Auch wenn er, wie gesagt, nicht alle meine Gebete erhört, aber dass er das Richtige, was ich in meinen Gebeten meine, erhört. Zu seiner Zeit und wie er das will. Aber ich sage das deutlich. Mein Vater hat sich nur früher geärgert, wenn ich neige dazu, so immer um die Ecke zu reden, ja. Hat mein Vater immer geärgert. Er war, von seinem ersten Beruf war er Bergmann und die Bergleute sind so direkte Ruhrpottler, Batsch, ja. Sag, was du willst. Mein Junge. Ich habe das immer gedacht, ich kann quer durch die Brust ins Auge. Irgendwie manipulativ. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja. Gebete verändern. Gebete verändern uns. Die Art, wie wir beten, unsere Stimme, die Haltungen, die wir einnehmen beim Gebet, verändern. Ich kann so gekrümmt beten, ja, so haben die alten Germanen früher gebetet, das haben wir von denen übernommen. Oder ich kann so beten, oder wie auch immer. Ist ja nicht vorgeschrieben. Die Frage ist, was das mit mir macht. Also, das wollen wir erstmal festhalten. Gebete verändern uns. Sie programmieren uns. Das ist die psychologische Ebene. Das Zweite, meine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, in der Bibel alle die Geschichten durchzusehen, wo von Gebeten die Rede ist. Und in der Bibel wimmelt es von Gebeten natürlich. Wenn ihr mal durchguckt, wie viele Gebete da überliefert werden. Modellgebete, an denen man Maß nehmen kann, aber auch Gebete, wo man sagt, das muss so nicht sein. Ja? So betet man lieber nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass es Gott offensichtlich liebt und dass er gerne darauf antwortet und sich freut, wenn Menschen oder ganze Gruppen mutige Gebete beten. Und das ist heute das Thema, mutige Gebete beten, also Gebete, die uns verändern. Ihr habt für die kommende Woche eine Aufgabe. Das wird eine spannende Woche, wenn ihr euch mal zuhört. Und wenn ich mir selber, ich mache das ja, ich predige heute ja auch für mich, denn ich vergesse das immer wieder alles auch, was ich predige. Manchmal predige ich das und habe ich es wieder vergessen. Ich weiß nicht, Peter, ob dir das auch manchmal so geht. Ständig. Ich dachte, ich habe Peter immer als leuchtendes Vorbild, der vergisst das nicht. Aber ich bin mal vergesslich und ich vergesse das immer. Und das ist immer so wie ein Sieb, da rutscht das durch und muss immer wieder erinnert werden, muss mich selber daran erinnern. So, in der nächsten Woche wollen wir daran erinnern, dass wir anfangen, mutige Gebete zu beten. Hat jemand eine Idee schon? Sagt er, würde ich mal kann mir vorstellen, da, ich weiß noch nicht genau, wohin die Richtung geht, was Walter Rolko heute vorhat, aber in die Richtung würde ich mich mal bewegen. Aber er kann schon innerlich mal einen Finger heben, ja, nicht äußerlich, sondern das sieht dann immer so gewollt aus. Wir wollen uns mal drei Gebete ansehen in der Bibel, die ich für mutige Gebete halte. Es gibt mehr, aber nur eine Auswahl, eine geringe Auswahl. Die erste mutige Bitte, die Bitte um eine Segensgeschichte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 32, wird von dem jüdischen Erzvater Jakob berichtet, dass er in der Nacht, als er zurückkehrt aus der Fremde, dass ihm ein Engel begegnet oder eine Gestalt, die er nicht genau erkennen kann. Und er erkennt später im Laufe der Geschichte, so eine merkwürdige, zwischen Traum und Wirklichkeit eine Geschichte, dass er mit einem Engel nicht nur ringt, sondern mit Gott selber, dass Gott in dem Engel gegenwärtig ist. Und als er das begreift, dann sagt er, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das finde ich ein mutiges Gebet. Der hält ihn fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest. Wie kommt er drauf? Wollte er nur so ein bisschen reicher werden oder ein bisschen wohlhabender und bewahrt werden vor Unglück? Natürlich auch das, weil er Angst hatte vor seinem Bruder, den er beschissen hatte, dem er bald begegnen wird. Okay, alles verstanden, dass man auch in schwierigen, in gefährlichen Situationen natürlich besonders leicht betet. Der alte Mensch betet ja besonders, wenn es ihm schlecht geht. Der neue Mensch hat da mehr Schwierigkeiten. Also, er betet, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Warum? Und was meint er damit? Ich denke, es geht um eine, nicht nur um einen Augenblick den Segen, es geht um eine, die Bitte, dass Gott aus einem Leben ein Segen macht. Dass eine Segensgeschichte beginnt mit unserem Leben. Jakob kannte das, sein Großvater Abraham, der von der Bibel ein Freund Gottes genannt wird und eine Geschichte des Segens geschrieben hat bis heute. Sein Vater Isaac, dem ein Befreundeter oder ein Nachbar sagte, wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Ja? Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Oder ein anderer sagt zu ihm, du bist ja doch der Gesegnete des Herrn. Der, als er mit ihm umging, hat er merkte, es liegt ein Segen auf diesem Menschen. Ich fand das, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, das ist, ihr kennt Stefan Hofmann, der war ja, die Weinheimer kennen ihn auf jeden Fall. Er war einige Zeit, wir waren 5 Jahre zusammen in Braunschweig, haben da sehr gut zusammengearbeitet. Und dann hat sich jemand bei Stefan Hofmann beschwert, das hat mir Stefan später erzählt, viele Jahre später. Über mich hat sich über mich ausgeklagt bei ihm. Dann sagte Stefan Hofmann zu ihm, du kannst über Walter sagen, was du willst. Aber du wirst sehen, der Herr ist mit ihm. Stefan hat nichts gesagt. Aber das ist das Geheimnis einer Segensgeschichte, dass Menschen um uns herum merken, der Herr ist mit ihm. Das ist ein Geheimnis. Das ist eine mutige Bitte, wenn ich sage, Gott, mach mich zu einem Segen. Und lass mein Leben eine Segensgeschichte sein. Dass eine Spur des Segens hinter meinem Leben ist. Dass Menschen berührt werden von deiner Gegenwart. Wer würde sich das wünschen von uns? Dass dein Leben so ein Segen ist. Eine Segensgeschichte. Ja. Lass uns darum beten. Aber warum hat Gott das erhört bei Jakob? Du musst ihn mal sehen, wie der hängt. Der hat nicht das gesagt. Der Mann war das, die Bitte. Der hat ihn die Bitte geäußert. Die Geste, alles das, das wollte er. Und ich denke, dass es manches Mal nötig ist, dass wir uns wirklich konzentrieren. Sagen, das ist es, was ich will. Und das will ich 100%ig, nicht nur 70%ig. Das ist eine wichtige Sache. Gott, hat mal jemand gesagt, Gott hört nicht auf unsere Gebete, ja, sondern er sieht auf unsere Gebete. Denn Jesus hat auch gesagt, der Vater, der ins Verborgene sieht, er sieht, was du wirklich willst. Und ob das wirklich dein tiefster und letzter Wunsch ist. Ob du dafür bereit bist zu sterben. Das ist vielleicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich ungefähr, was ich andeuten möchte. Ja. Wo wir mit der Bitte eins werden. Eine Geschichte des Segens. Ich denke, wenn wir so beten, das hört Gott gerne, da sagt er, bop, 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 schlägt mein Herz. Hier bin ich zur Stelle. Die zweite Bitte, die zweite mutige Bitte, im ersten Chronikbuch, Kapitel 4, wird uns in einem Vers eine Mini-Biografie von einem Mann überliefert, den ihr, da habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, auch schon mal eine Predigt darüber. Es gab vor einiger Zeit mal ein Buch, ein kleines Büchlein, das Gebet des Jabes. Wer hat das schon mal gehört? Oh, es ist geläufig. Die Geschichte, der Mann ist berühmt geworden durch sein Gebet. In der Anzahl der vielen Namen, die aufgezählt werden im Buch Chronik, ist er aufgezählt wegen seines Gebetes. Und das, was sein Lebensgebet, das war nicht ein Gebet, das er gesprochen hat, sondern das war sein Lebensthema, sein Gebet, was das aus seinem Leben gemacht hat. Deshalb hat die Bibel das für gut gehalten, uns das zu überliefern. Und Gott, dass wir das in der Bibel bekommen. Was hat Jabes gebetet? Er sagte, Herr, segne mich und weite meine Grenzen. Lass deine Hand mit mir sein und bewirke, dass mich kein Übel bekümmere. Ist das ein gutes Gebet? Was meint ihr? Das ist ein starkes Gebet. Es heißt nachher, und der Herr ließ kommen, worum Jabes bat. Das hat das Herz Gottes berührt. Das ist ein Junge. Also da kann ich nicht anders. Ja. Hier bin ich dabei. Das ist absolut ein Gebet nach meinem Herzen. Aus der Geschichte wissen wir, dass Jabes keine gute Prognose hatte. Das wird kurz angedeutet. Jabes, der Name heißt Schmerzenskind, Kummerkind. Das heißt, die Mutter hat so, die Umstände bei der Geburt des Jabes waren so, dass die Mutter dachte, mit dem habe ich nur Ärger. Der hat mir jetzt schon so viel Schmerzen bereitet, schon immer in meinem Bauch rumgekickt. Und jetzt nochmal die Geburt so schwer. Ich nenne ihn mal Jabes. Schmerzenskind, Kummerkind. Manche Familien haben solche Kummerkinder, ja? Die kommen nicht aus dem Kummer raus. Das war sein Start. Und die Mutter, wenn sie ihn rief, hat sie ihn mit dem Namen immer erinnert. Jabes, mein Kummerkind. Bisschen grausam eigentlich, oder? Einem Kind einen solchen Namen verpassen. Auch manche verpassen heute manche jüngere Eltern ihren Kindern Namen. Die sind auch grausam. Wenn man sich vorstellt, dass der Betreffende oder die Betreffende damit durch ein Leben gehen muss. Aber sie können sich ja bei der Taufe einen neuen Namen geben lassen irgendwie. Manche Namen sind wirklich schrecklich, die kann man sich auch kaum merken. Aber sollen was Besonderes bedeuten. Jabes, Schmerzenskind. Und der Mann, was macht er? Er stellt sich gegen diese Prognose. Prognose war relativ schlecht, was aus seinem Leben wird. Nämlich, man hat nichts erwartet. Und er wendet sich mit diesem Gebet an Gott und bittet um eine Veränderung seines Schicksals, dass seine Grenzen geweitet werden. Kann man daran denken, dass sein Territorium, vielleicht auch sein Besitz geweitet wird, aber wahrscheinlich geht es auch tiefer, dass die persönlichen, seelischen Grenzen geweitet werden, mit denen er eingeschränkt ist. Ja? Dass Gott es ihm schenkt, dass seine Gottes Hand mit ihm ist und dass Gott bewirkt, dass ihn kein Übel bekümmert. Luther übersetzt, und halte Schmerz und Unglück von mir fern. Ich habe die andere Übersetzung gefunden, die ich auch für sinnvoller halte, dass mich kein Übel bekümmere. Wisst ihr warum? Weil nämlich, es gibt bestimmte Gebete, die machen uns ängstlich und schwächlich. Und es gibt bestimmte Gebete, die machen uns mutig und stark und lebensstark. Zu Persönlichkeiten. Wenn ich immer, ihr kennt das ja, man ist ja immer irgendwo bedroht in der Welt, ja. Man fährt mit dem Auto und sagt, Gott bewahre mich. Herr, bewahre mich vor Krankheit, bewahre mich vor Unglück, bewahre mich vor bösen Menschen, bewahre mich vor dem Leben selber, ja? Kennt ihr die Bewahre mich Gebete? Ich spreche sie zu Hunderten. Ich habe sie schon zu Hunderten gesprochen. Herr, bewahre mich, ja, bewahre mich vor allem Möglichen. Ich frage euch, machen solche Gebete, Herr, bewahre mich Gebete, stark und mutig? Was machen die mit uns? Die machen uns zu ängstlichen Hühnern. Die verstärken die Ängste in uns. Oder? Vielleicht doch. Widerspruch? Ja, sag mal. Super.
Ja,
dann ist es in Ordnung. Ja, ja, das ist richtig, was du sagst. Also, ich kenne das genauso. Das gibt mir das Gefühl, ich habe Gott darum gebeten und jetzt bin ich auch sicherer. Ja? Ich versichere mich des Schutzes und der Führung Gottes. Es gibt nur diese Haken, was ich andeuten will, wo diese ständige Bewahrung vor dem Leben ist. Ja. Wo ich immer ausweiche und immer ängstlicher werde, letztlich durch meine Art, wo ich mich immer schützen will. Ich kann dir auch so beten, Herr, ich danke dir, dass du dein Wort hältst. Du hast mir Bewahrung zugesprochen und ich preise, danke dir dafür, dass das so sein wird. Amen. Macht auch, ist dasselbe, ist eine andere Form. Bewirkt in mir etwas anderes. Was man im Grunde, was zu einer Persönlichkeit gehört, die mutig und stark ist, ist, was die Fachleute heute sagen, die Therapeuten sprechen von Resilienz. So ein Schlagwort. Widerstandsfähigkeit. Man sieht ja, manche Leute erleben ganz schwierige Situationen und die gehen durch und sind gestärkt, sind flatt. Manche knicken weg. Ja? Ein Schlag, weg sind sie. Was wir brauchen, wenn wir im Leben bestehen wollen, ist eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Wenn schwierige Situationen im Beruf oder wo sie kommen, sagen. Meine Mutter war so eine Frau, sie hat immer das Gefühl gehabt, wo ist das Klavier, ja? Also, was man wegschleppen muss. Oder sie hatte den Wahlspruch, immer fand ich so toll, ich habe mir den nicht so angeeignet, habe mich mehr gedrückt, aber meine Mutter sagte immer, Arbeit, lauf weg oder ich pack dich. Fand ich stark. Ich habe meine Mutter in den ganzen Jahren, die ich sie kenne, nicht ein einziges Mal, wir haben 5 Kinder und so eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft dazu, niemals über Arbeit klagen gehört. Ich weiß nicht, wie die Frau das gemacht hat. Ist traumhaft. Aber es war etwas von dieser Resilienz, von dieser Widerstandsfähigkeit. Arbeit, lauf weg und ich pack dich. Sie war nie überarbeitet. Das ist komisch. Sie waren die Künstlerin. Ich habe das nicht, ich hätte es gerne geerbt. Ich tue mich manchmal schwerer und bejammer mich dann auch manchmal mehr. Und wenn das wird dann mit mir mitleidig, wenn ich jetzt zu viel zu tun habe oder so oder mir zu viel aufgeladen habe. Das habe ich bei meiner Mutter nicht gehört. Es geht um diese Art von Beten, die uns zu starken Persönlichkeiten macht. Das ist deutlich geworden. Wenn Jabez so betet, auch um das einmal um Segen, um die Segensgeschichte, um Grenzerweiterung, Beweitung seiner Grenzen. Ich kann mich ja immer mit meinen, es gibt vielleicht eine Situation in meinem Leben, wo ich mich mit meinen Grenzen irgendwie abfinden muss. Aber die meisten Menschen gehen niemals an ihre Grenzen, testen nie ihre Grenzen aus oder gehen mal über die Grenzen, sondern die leben immer im sicheren Bereich. Manche Schüler, die sind immer schon dankbar, wenn sie zwischen 3 und 4 liegen, ja. Die gucken nie, ob sie mehr leisten könnten. Wäre doch nicht schlecht, man muss ja nicht immer der Streber sein, der ganz vorne ist. Aber dass man wenigstens mal austestet, wie weit man käme.